We didn't know, or I didn't know at the time, that it was the last Beatle record that we would make, but it kind of felt a bit like we were reaching the end of the line.
George Harrison sagte, sie hätten damals noch nicht gewusst, dass dies ihr letztes Beatles-Album sein würde, aber man habe damals gespürt, dass allmählich das Ende erreicht sei. Das passierte vor 50 Jahren. Obwohl im Mai 1970 das endgültig letzte Beatles-Album Let It Be auf den Markt kam, war die Trennung der Beatles bereits mit der Veröffentlichung ihres Albums Abbey Road vor 50 Jahren mehr oder weniger besiegelt. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer kleinen Feierstunde zum 50-jährigen Jubiläum des letzten Meisterwerks der Beatles, ihrem 11. Studioalbum, das die letzten gemeinsam aufgenommenen Songs der Beatles enthält. Denn das 7 Monate später veröffentlichte finale Album Let It Be war ja bereits im Januar 1969 aufgenommen worden, also ein paar Monate vor dem tatsächlichen Abschiedsalbum Abbey Road. Jedes der vielen Beatles-Jubiläen wird mit großen Wiederveröffentlichungsaktionen begangen, was die treuen Beatles-Fans wie auch die Plattenfirma der Beatles gleichermaßen freut, denn der Erfolg dieser Neuauflagen ist jedes Mal erstaunlich groß, so auch diesmal. Zur Feier dieses besonderen Jubiläums erschien am 27. September 2019 die Neuauflage von Abbey Road in 6 verschiedenen 50th Anniversary Editionen von der normalen CD bzw. Vinyl-LP über eine Luxusausgabe mit 2 CDs bis zu einer aufwendigen, limitierten Super Deluxe Edition mit 3 CDs plus Blu-ray Audio plus 100-seitigem Hardcover-Buch im Schuber für 90 Euro. Und die echten Hardcore-Fans, die alles von den Beatles haben wollen, die bestätigten auch, dass sich diese stattliche Investition lohnt. Neben den neu abgemischten und klanglich veredelten Songs des Originalalbums enthalten die Luxus-Editionen auf CD Nummer 2 bzw. CD 3 die sogenannten Abbey Road Sessions, also Demos, Probeaufnahmen und Alternativabmischungen. Wirklich große Überraschungen darf man von diesen bislang unveröffentlichten Aufnahmen allerdings nicht erwarten, denn schon das Doppelalbum Anthology 3 vom Oktober 1996 enthielt einige interessante Songvarianten aus den Abbey Road Sessions. Einiges von all dem ist in dieser Kramladen-Ausgabe zu hören, so etwa ein Ausschnitt aus der Studioarbeit an John Lennons Album-Opener Come Together.
He's roller coaster, he got early warning, he's got Doris Duckers.
5.
Yes. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Stop.
5.
He shut his eyes and came out on Where No Shut Balls.
Don't worry if you don't get the vocal, just keep on.
Okay, sorry. Yes. I get very involved, you know. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
To be
Dies war eine Montage aus der Probeaufnahme von Come Together Take 5 und der neuen Stereoabmischung aus der aktuellen Edition Ausgabe 2019 zum 50-jährigen Jubiläum von Abbey Road. Die Grundidee des Refrains von Come Together entstammt einem Song, den John Lennon ursprünglich als Auftragskomposition für Timothy Leary und dessen Gouverneurskampagne geschrieben hatte. Der LSD-Prophet Timothy Leary wollte in Kalifornien ernsthaft gegen Ronald Reagan antreten, um Gouverneur von Kalifornien zu werden. Lennons Song für diese Kampagne hieß Let's Get It Together und der Refrain-Slogan, den Timothy Leary vorgegeben hatte, lautete Come Together, Join the Party, wobei das Wort Party mit der Doppelbedeutung Partei und Partyfeiern spielte. Doch Lennons Song kam nie zum Einsatz, weil die Kampagne ein abruptes Ende fand, als Timothy Leary wegen Drogenbesitzes zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Als Timothy Leary im Gefängnis das neue Beatles-Album Abbey Road hörte, war er natürlich überrascht, seinen Song hier zu hören, wobei er natürlich bemerkte, dass sich der Song völlig verändert hatte. Nur noch die alte Refrainzeile Come Together war übrig geblieben. Dennoch beschwerte er sich später bei Lennon höflich, dass sein Refrain-Slogan Come Together von Lennon ungefragt übernommen worden sei, worauf John Lennon mit seinem typischen charmanten Witz ihm geantwortet habe, Zitat, er, John, sei der Schneider und ich der Kunde, der einen Anzug bestellt hatte, ohne ihn abzuholen, deshalb habe er ihn weiterverkauft. Rein kompositorisch gesehen ist Come Together eher schlicht gehalten, dafür ist das Arrangement raffiniert ausgeführt. Neben John Lennons markant stoischer Singweise ragt vor allem Paul McCartneys Bassspiel besonders heraus, nicht nur wegen des charakteristischen Bassriffs, dem Signe und Erkennungsmerkmal des ganzen Songs, sondern auch wegen der melodischen Bassumspielungen, die gleichermaßen heavy wie leichtfüßig klingen. Auch Ringo weiß mit originellen Schlagfolgen parallel zum Bassriff zu überzeugen. Und auch Pauls akkordische E-Piano-Einwürfe im Soloteil geben dem schleppenden Groove plötzlich eine Menge Drive, während die zweistimmigen Gitarrenlinien gleichsam schwerelos auf einer melodiösen Flugbahn unterwegs sind. Und dann ist ja dann auch noch das fantastische Outro. Die Zahl der Coverversionen ist kaum noch überschaubar. Die bekanntesten Pop-Rock-Stars, die Come Together gecovert haben, sind Aerosmith, Bruce Springsteen, Michael Jackson, die Eurythmics, Tina Turner, Paul Weller, Joe Cocker, Tom Jones und viele andere mehr, darunter auch Roberta Flack, die 2012 auf ihrem Beatles-Tribute-Album Let It Be Roberta eine originelle Neufassung veröffentlichte.
Slowly he got juju eyeballs, he won holy roller, he got hair down to his knees, got to be a joker, he just do what he please, yeah. Shine, he got toe jam football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me, one thing I can tell you is you got to be free, come together, right now, over me.
Eine beeindruckende Neufassung von Come Together mit abschließendem Gospelchor hatte Roberta Flack 2012 veröffentlicht. Es gibt da eine interessante Hypothese, nach der jede der vier Strophen von Come Together einen der vier Beatles charakterisieren würde, wenn auch auf arg verschrobene bis absurd überdrehte Weise. Die erste Strophe zum Beispiel sei auf Ringo gemünzt mit den Songzeilen Here come old Flattop, he come groovin' up slowly, speziell diese Zeile habe Lennon übrigens von Chuck Berry geklaut, wurde ihm später vorgeworfen. Da kommt der alte Flachkopf, hat den langsamen Groove drauf. Got to be a joker, he just do what he please. Er muss ein Witzbold sein, er macht einfach, was er will. Aber natürlich alles nur Spekulation. Mit dem zweiten Song des Abbey Road Albums mit Something war George Harrison etwas gelungen, was ihm viele kaum zugetraut hätten, nämlich ein absolutes Glanzstück in Sachen Popkunst abzuliefern. Was man bislang nur von Paul und mit Abstrichen auch von John erwarten konnte, das hatte George mit vergleichbarer Souveränität und kompositorischem Können kreiert, nämlich eine einschweichelnde und doch nicht klischierte Melodie mit ausgefeilten Harmonien zu verbinden, dazu poetische Worte zu finden und insgesamt ein Liebeslied zu produzieren, das den höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt. Mit seiner edlen Komposition Something befand sich George Harrison nun endlich auf Augenhöhe mit den beiden Oberbeatles John und Paul. Die meisten, die den Song zum allerersten Mal hörten, dachten, es sei eine Komposition von Lennon McCartney oder von einem der beiden alleine. Frank Sinatra, der den Song oft interpretierte und sehr schätzte, sagte bei seinen Ansagen im Konzert jahrelang fälschlicherweise, dies sei sein absoluter Lieblingssong von Lennon McCartney und überhaupt sei dies das beste Liebeslied der letzten 50 Jahre. George Harrison hatte sich allerdings, womöglich unbewusst, gleich bei der ersten Songzeile bei dem Singer-Songwriter James Taylor bedient, dessen erstes Album von der Beatles-Firma Apple produziert worden war. Während der Aufnahme zum weißen Album, als George die erste Songskizze von Something entwickelte, entstand in einem Nachbarstudio des Abbey Road Studiokomplexes gerade der James Taylor-Song Something in the Way She Moves, was exakt dem Wortlaut der Anfangszeile in George Harrisons Song Something entspricht. James Taylor nahm es gelassen und fühlte sich sogar geehrt, dass eine Songzeile von ihm auf einer der besten Beatles-Platten gelandet sei. Paul McCartney beweist im Arrangement von Something, dass er ein Bassist von unglaublichem Gespür und großer Erfindungsgabe ist. Wie er eine wunderbare Gegenmelodie zu Georges Gesang entwirft und ausschmückende, flinke Figuren in die Zwischenräume einwebt, das zeugt von großer Meisterschaft. George Harrison soll allerdings diese vielen, vielen Basstöne von Paul etwas zu viel gewesen sein. Ihm war das etwas zu dominant. Aber die Basis von allem George Harrisons Komposition ist von großer Schönheit und Eleganz und dazu harmonisch raffiniert gestaltet. In den sogenannten Abbey Road Sessions der neuen Jubiläumsedition findet sich George Harrisons Demo-Fassung, die eine weitere Strophe enthält, die allerdings für die Schlussversion dann nicht übernommen wurde.
You're asking me where my love grows. I don't know, I don't know. Stick around, it may show. But I don't know, I don't know. Now you know I believe in how. I believe in hell.
attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
Something, hier gerade zu hören in der neuen Stereo-Abmischung der Jubiläumsedition, stieg auf zum zweitmeistgecoverten Beatles-Song nach Yesterday und wurde im Oktober 1969 als einzige Single des Abbey Road-Albums ausgekoppelt, erreichte in den US-amerikanischen Single-Charts Platz 1 und stellt damit den ersten und einzigen Nummer-1-Hit der Beatles-Star, der nicht von Lennon McCartney geschrieben wurde. John Lennon sagte später, Something sei sein Favorit, sein Lieblingssong des ganzen Abbey Road Albums. Und Paul McCartney lobte, Something sei der beste Song, den George Harrison je geschrieben habe. Alle Welt, sogar also auch die beiden Ober-Beatles, waren voll des Lobes über diese großartige Komposition von George Harrison. Von Ringo stammt die Anmerkung, ist es nicht interessant festzustellen, dass George in dem Augenblick die höchste Stufe als Songschreiber erreichte, als die Gruppe auseinanderflog? Was wohl auch heißen soll, dass George wegen der Komponistendominanz von Lennon McCartney sich jahrelang kaum entfalten konnte. George Harrison beschwerte sich 1977 in einem Interview mit dem US-Magazin Crawdaddy bitter, dass John und Paul immer wie selbstverständlich davon ausgegangen wären, dass ihre eigenen Songs Vorrang hatten. Erst hätten 10 Lennon-McCartney-Songs fertiggestellt werden müssen, bevor auch nur einer seiner Songs überhaupt mal angehört worden wäre. Aber bei den Aufnahmen zum Abbey Road-Album war das erstmals anders. Schließlich konnte George Harrison auch noch einen zweiten, nicht minder gelungenen Song im Album unterbringen. An dem Tag, als Here Comes the Sun entstand, hatte George die nervtötenden Sitzungen im Apple-Büro geschwänzt, hatte seinen Freund Eric Clapton besucht und in dessen Garten die ersten wärmenden Strahlen der Frühlingssonne genossen. Einfach nur draußen in der Sonne zu sein, war für mich solch eine große Befreiung. Das Lied kam dann wie von selbst, erzählte George dem Beatles-Biograf Hunter Davis. Eric Clapton erzählte später, sie hätten mit ihren Gitarren im Garten gesessen, herumgeklimpert und plötzlich habe George zu singen angefangen, It's been a long, cold, lonely winter. Und Schritt für Schritt habe er das Lied bis zum Mittagessen weiterentwickelt. Sehr viel mehr Text ist letztlich nicht hinzugekommen. George variierte nur noch seine Hauptidee. Der lange, kalte, einsame Winter ist vorüber. Das Eis beginnt langsam zu schmelzen. Und das Lächeln kehrt in die Gesichter zurück, denn here comes the sun. Das ist ebenso simpel wie wahr und universell. Die Musik ist wunderhübsch. Sowohl in der Melodie als auch in der Harmonik, die, wie der Text, einfach und doch raffiniert gebaut ist. Zur Lebendigkeit tragen auch die Tempo- und Taktwechsel bei, aber auch die wundervollen Chorpassagen. Die hochmelodische Chorpassage im Mittelteil mit der Songzeile Sun, 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 Here It Comes, die 5-mal hintereinander wiederholt wird, wurde von einschlägig Interessierten als eine Art Mantra in einer musikalischen Sonnenanbetung verstanden. Der Song ist gänzlich George Harrisons alleiniges Werk abgesehen von George Martins Orchesterpartitur, von Pauls Bass plus Chorstimme und von Ringos Schlagzeug macht er alles selbst. Er spielt alle Gitarren, das Harmonium, den Moog-Synthesizer und singt auch die wichtigsten Parts im Chor. John Lennon ist bei dieser äußerst gelungenen Aufnahme mit keinem einzigen Ton beteiligt. John und Yoko hatten in Schottland einen Autounfall erlitten, waren leicht verletzt und mussten sich erholen. Die großartige Aufnahme von Here Comes the Sun machte hörbar, dass die anderen drei Beatles auch ohne John eine ziemlich gute Band sein konnten. Hören wir zuerst einen Ausschnitt aus einer bislang unveröffentlichten Probeaufnahme. Es ist Take 9 aus den Abbey Road Sessions, gefolgt von der neuen Abmischung der Jubiläumsedition.
Comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's all right.
John Lennon war, wie gesagt, an der Aufnahme von Here Comes the Sun nicht beteiligt. Wegen der Folgen eines Autounfalls mussten er und Yoko dem Studio fernbleiben. Als John und Yoko für die restlichen Produktionstage wieder ins Studio zurückkehrten, ließ John ein großes Bett von Harrods ins Studio anliefern und aufstellen. Die doch immer angeschlagene Yoko konnte von dort aus die Studioarbeiten verfolgen. Sie erhielt ein Mikrofon über dem Bett installiert, damit sie sich jederzeit äußern konnte, was den restlichen Beatles, allen voran Paul, nicht sonderlich behagte, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Aber sie wussten, welchen Anteil Yoko an Johns wunderbarer Ballade Because hatte. Nicht nur was den poetischen Text angeht, der einem japanischen Haiku ähnelt, sondern auch was die Musik betrifft. Der Text des Mittelteils von Because besteht aus zwei kurzen Zeilen, die in ihrer Schlichtheit prägnant sind und in ihrer Botschaft ebenso persönlich wie universell. Love is old, love is new, love is all, love is you. Schöner und komprimierter kann man das nicht sagen. Musikalisch inspirierend wirkte Yoko beim Entstehen des Songs Because, weil sie eines Abends Beethovens Mondscheinsonate auf dem Klavier spielte, während John auf der Couch herumlümmelte und ihr zuhörte. John soll Yoko gebeten haben, die Akkorde des Hauptthemas nochmals in umgekehrter Reihenfolge rückwärts zu spielen, was sie auch getan habe. Davon ausgehend schrieb John die akkordische Grundstruktur von Because. Musikwissenschaftler wollen tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten bei den Arpeggios, also den nacheinander gespielten Tönen der Akkorde, bei Beethoven und Because herausgehört haben. Wegen der, Zitat, zirkularen harmonischen Struktur, so der Musikwissenschaftler Walter Everett, wurden in Kreisen klassischer Musikexperten auch Vergleiche mit Sonaten von Georg Friedrich Händel oder dem italienischen Barockkomponisten Arcangelo Corelli gezogen. Was John Lennon davon hielt, das kann man sich denken. Die in durchgehenden Arpeggios gespielte instrumentale Begleitung von elektrischem Cembalo, gespielt von George Martin, und Johns E-Gitarre Unterstützt von Pauls Bass und dem später von George hinzugefügten Moog-Synthesizer bildet die Grundlage des bemerkenswert gut ausgearbeiteten dreistimmigen Satzgesangs von John, Paul und George. Alle drei wiederholten ihre Chorstimmen nochmals zweifach im Playback-Verfahren, wodurch ein beeindruckender neunstimmiger Chorsatz entstand, dessen Grandezza und Ausdrucksintensität man sich kaum entziehen kann. Because diese, Zitat, wunderbare Meditation über die Majestät der Erde und ihres blauen, winddurchtosten Himmels, wie ein Kritiker schrieb, galt allen vier Beatles als einer der besten Songs des Albums. Im Anthology-Album Nummer 3 von 1996 war eine A Cappella-Abmischung von Because enthalten, in der man den exzellenten Chorgesang der Beatles besonders gut nachvollziehen kann. Daraus ein Ausschnitt, wieder gefolgt von der neuen Stereo-Abmischung der Jubiläumsedition. An Johns Glanztitel Because schließt sich im Abbey Road Album eine 16-minütige zusammenhängende Song-Suite an, das berühmte Medley, das für viele als das innovative Herzstück des Abbey Road Albums gilt. Paul McCartney hatte die Idee für eine größere Form von Musik statt der bislang üblichen 3,5 bis 5 Minuten langen Songs, angespornt von George Martins Empfehlung, die Beatles sollten sinfonischer denken. Paul hatte natürlich das Erscheinen der ersten Rockoper Tommy von The Who im Mai 69 registriert. Zuvor hatte schon Frank Zappa mit seinem Mothers of Invention großformatige Songmontagen veröffentlicht. Der britische Popmusiker Keith West sorgte schon 1967 mit seinen Excerpts for a Teenage Opera für Aufsehen. Und sogar die Gruppe Small Faces veröffentlichte 1968 eine fortlaufende psychedelische Songgeschichte auf der sweetartigen B-Seite ihres Albums Ogden's Not Gone Flake. Und auch von den Kinks hörte man, dass eine Art Rockoper über nichts weniger als den Niedergang und Verfall des britischen Weltreichs in Kürze erscheinen sollte. Höchste Zeit also, dass auch die Beatles die große musikalische Form aufgreifen und produktionstechnisch natürlich noch perfektionieren mussten, was tatsächlich auch gelang. John Lennon mochte das Medley nicht, denn keiner der aneinander gestückelten Songs habe irgendetwas mit den anderen Einzelteilen zu tun. Tatsächlich besteht das Medley überwiegend aus Songfragmenten, Demos und nicht zu Ende gebrachten Überresten von Songideen, die in der Schublade bislang gelandet waren. Aber es ist dem Ehrgeiz und der musikalischen Klasse von Paul McCartney und der Unterstützung durch den Produzenten George Martin zu verdanken, dass aus den tatsächlich völlig unterschiedlichen Einzelteilen ein überzeugendes, großes Ganzes entstand. Man hatte ja auch keine Wahl. Zum Zeitpunkt der Abbey Road-Aufnahmen war kein weiteres Songmaterial der Beatles-Autoren vorhanden, außer diesen halbfertigen Songteilen von der Resterampe. John Lennon mag zwar 1980 über das Medley heftig geunkt haben, das sei alles zusammengeschustert worden. Er verkannte aber, dass diese fragmentarische Montage nicht nur großartiger Pop ist, sondern auch ein stimmiges Spiegelbild der damaligen explosionsartigen Vielfalt in der Popkultur darstellt. Die unbotmäßige Formulierung von der Resterampe trifft nicht im geringsten auf den Opener des Medleys, Paul McCartneys hervorragende Komposition »You Never Give Me Your Money« zu. Dieses vierminütige Song-Kunstwerk eröffnet also den bunten Reigen an Themen und Titeln und ist schon für sich eine Art Suite in Miniatur, die sich in fünf Abschnitte gliedert. Teil 1 stellt das Klavierhauptthema vor und nimmt mit der Titelzeile »You Never Give Me Your Money« Bezug auf die finanziellen Turbulenzen damals in der Beatles eigenen Firma Apple. Sie würden nie Geld bekommen, »You Only Give Me Your Funny Papers«, sondern nur irgendwelche albernen Papiere, Abrechnungen über Vermögenswerte, Aufstellungen über Einnahmen, Ausgaben, Rückstellungen etc. Aber wo bleibt das verdammte Geld in Pfund, Schilling und Pence? Darüber beschwerte sich nicht nur Paul. Hören wir wieder einen Ausschnitt aus der neuen Abmischung und zuvor einen Teil der Probearbeit, bei der es zu Beginn recht locker zugeht, wie zu hören ist. Es wird herumgealbert und gewitzelt. »You never give me your coffee«.
Okay, all right, you win. I'm in love with you. Well, all right. Okay, eh? Okay. You never give me your money. How about you? So much precious. Walnut sandwich. Okay.
You never give me your coffee. Okay, come on now. Here it is, boys. Here it is. Come on, boys.
Leslie off, please.
It's exactly 2:30 and it's 36.
And here we go.
36.
Slow.
Mit diesem altenglischen Abzählreim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, All Good Children Go to Heaven, erstmals erwähnt 1899 in The History of Nursery Rhymes, der Geschichte der Kinderlieder, endet Paul McCartneys Eröffnungssong des großen Medleys, bestehend aus 9 Einzelthemen, mit dem das Abbey Road Album großartig abgeschlossen wird. Einige halbfertige Songs und Fragmente, die zum Teil noch aus den White Album Sessions übrig geblieben waren, formte Paul mit Unterstützung von John und George Martin und mit ein wenig Hilfe auch der beiden anderen Beatles zu einem geschlossenen musikalischen Bilderbogen, der nochmals die ganze Könnerschaft der Beatles, ihre stilistische Bandbreite, ihre emotionale Ausdruckskraft und thematische Vielfalt zusammenfasste. Pink Floyds Mastermind Roger Waters sagte in einem Interview später, ohne das Abbey Road Medley hätte es Dark Side of the Moon in dieser Form nicht gegeben. Auch andere Art-Rock- und Progressive-Rock-Gruppen, die nach den Beatles kamen, nannten das Abbey Road Medley einen wichtigen Einfluss. Dass John Lennon vom Medley letztlich nicht überzeugt war, könnte auch daran liegen, dass seine 3 kurzen Songfragmente, die er zum Medley beitrug, sicher nicht zum Besten gehörte, was er zum Beatles-Song-Repertoire beigesteuert hatte, fast im Gegenteil. Sein Minisong Sun King erinnerte musikthematisch an Albatross, den damaligen Hit von Peter Greens Fleetwood Mac. Sein Nonsens-Kauderwelsch Quando para mucho mi amore de felice corazón und so weiter, das war allenfalls mäßig witzig. Sein derber Rockschnipsel Mean Mr. Mustard hätte noch einiges an kreativem Zeitaufwand benötigt, um überzeugen zu können, was in ähnlicher Weise auch für sein punkiges Ministück Polythene Pam gilt. Dieser Miniatursong gilt als typisches Beispiel für Johns schrägen, oft bösen, auch manchmal provokanten Humor. Die Musik ist allerdings humorloser, hektischer Simple-Rock. Der Übergang zum nächsten Song allerdings ist bravourös gelöst. Es ist Pauls gelungener Song über die wahre Geschichte von einem ungebetenen Besuch einer aufdringlichen Anhängerin, die durch das ausgestellte Badezimmerfenster in Pauls Haus eindrang. Hören wir wieder kurz in die Studioarbeit hinein, um dann wieder die Jubiläumsneuabmischung zu hören, diesmal von Polythene Pam und She Came In Through the Bathroom Window.
If you don't do so much to start off with, because you blow it all, you know what I mean? You give away all your best bits. What are you doing at the beginning?
Who?
Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Okay.
It sounds like Dave Clark. It's like being Tommy in here.
One, two, three, four.
Kam durchs Badezimmerfenster rein, geschützt durch einen silbernen Löffel. Jetzt lutscht sie an ihrem Daumen und wandelt an den Ufern ihres eigenen Teiches. Wie bitte? Was will uns der Dichter McCartney mit diesem Text sagen, der ähnlich bekifft auch so weitergeht? Aber die Musik ist gut, genauso wie beim nächsten Miniatursong Golden Slumbers, der wieder mal eine dieser unschlagbar schönen Melodien mit sensiblen, leicht gebrochen melancholischen Harmonien verbindet, was fast so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal des Komponisten Paul McCartney ist. Den Text allerdings hat er in den entscheidenden Zeilen einem Wiegenlied von Thomas Dekker entnommen, einem Dramendichter und Zeitgenossen Shakespeares. Dort heißt es: Golden slumbers kiss your eyes, smiles awake you when you rise, sleep pretty want-ons, do not cry, and I will sing a lullaby. Goldener Schlummer küsst deine Augen, ein Lächeln erwartet dich, wenn du erwachst. Schlaf, mein liebes Kind, weine nicht, und ich sing dir ein Wiegenlied. Diesen Originaltext des Gedichts von Thomas Dekker aus dem Jahre 1603 singt Paul fast gleichlautend, vermerkt aber auf dem Plattencover nirgendwo das Zitat. Auf Golden Slumbers folgt unmittelbar der große Männerchor: Boy, you're gonna carry that weight a long time. Junge, das Gewicht musst du jetzt noch eine lange Zeit tragen, an den sich das Hauptthema aus You Never Give Me Your Money anschließt, was wohl die Form einer Suite betonen soll. Das Thema Carry That Weight wird wiederholt und unterstreicht damit die schweren Probleme, die damals zu ertragen waren, das Auseinanderbrechen der Gruppe, die Erosion der alten, noch vor wenigen Jahren zu engen Freundschaften, die finanziellen Schwierigkeiten mit der ins Schlingern geratenen Beatles-eigenen Firma Apple, die Auseinandersetzungen um den hemdsärmeligen neuen Manager Alan Klein, an dem John, George und Ringo stur festhielten, trotz des erbitterten Widerstands von Paul, der lieber seinen Schwiegervater in dieser Funktion gesehen hätte, was die drei anderen aber ebenso vehement ablehnten, weil sie dann die ohnehin schon vorhandene Dominanz von Paul endgültig als unerträglich empfunden hätten. Schwere Brocken hatten sie zu tragen. Und doch folgt noch mit The End ein versöhnliches Ende, das jeden einzelnen Beatle nochmals ins Scheinwerferlicht rückt, ehe dann endlich der Vorhang fällt. Ringo beginnt mit einem kurzen Schlagzeugsolo, dem einzigen in seiner gesamten Beatles-Karriere. Dann, Zitat aus dem Beatles-Buch von Mark Hertzgard, folgen ein paar Takte glorios splitternder Gitarrenakkorde und ein Love You-Refrain, mit dem die Beatles ein letztes Mal zum reinen Rock'n'Roll zurückkehren, dem musikalisch stets ihre besondere Liebe galt. Schließlich spielt jeder Gitarrist im schnellen Wechsel noch ein kurzes Abschiedssolo, gefolgt von einem dreistimmigen, wunderbar gesetzten Schlusschor, der die Botschaft der Beatles nochmals zusammenfasst. Und am Ende ist die Liebe, die du bekommst, gleich groß wie die Liebe, die du selber schenkst. Mehr ist nicht zu sagen, zu singen und zu spielen. Vorhang, The End.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby.
Thank you.
50 Jahre Abbey Road, das war das Thema dieser Kramladen-Ausgabe von und mit Volker Rebell.